Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir waren gegen Ende August und bis ungefähr 8. September auf Achse. Und deshalb hat man es in den letzten Wochen nicht so gesehen. Und dann ist noch dazu gekommen, dass ich vergangenen Sonntag in der FEG Marburg die Predigt hatte. Und für mich im Prinzip eine lange Zeit, in der ich nicht in der Gemeinde war. Aber jetzt sind wir richtig hier als Ehepaar. Und in der Predigt heute geht es um das Thema zielgerichtet leben. Ein Text aus Matthäus Kapitel 6. Jetzt werden einige gute, aufmerksame Gemeindemitglieder sagen, ja, darüber hat ja der Markus im Juli gepredigt, stimmt. Und ich habe auch mit mir gekämpft, soll ich denn darüber predigen? Und irgendwie hat sich das immer wieder auf mein Herz gelegt. Und ich habe gerungen mit mir und ich habe an einer Predigt gearbeitet mit Fragen ringen. Und die wird irgendwann auch mal drankommen. Aber dann habe ich mich doch für diesen Text entschieden aus Matthäus Kapitel 6. Ich habe gedacht über einen herausfordernden Text, und dieser Text ist sehr herausfordernd, kann man mit Sicherheit mehrmals Predigten hören. Es gibt da verschiedene Aspekte und darum wird es auch heute Morgen gehen. Dieses Thema habe ich aus einer Übersetzung genommen, zielgerichtet leben, eine moderne Übersetzung. Und zunächst einmal habe ich einen riesen Respekt bei dem Thema zielgerichtet leben, weil ich auch nicht immer alle Ziele erreiche. Das weiß ja meine Frau auch. Wenn ich mal was reparieren will am Wasserkocher, erreiche ich dieses Ziel mit Sicherheit nicht. Aber bei dem zielgerichteten Leben geht es um Entschlussfreudigkeit, ums Verzichten und um Entschlossenheit, dass wir immer dranbleiben bei dem, was Gott von uns will. Und das möchte ich heute konkret beleuchten. In diesem Text, Matthäus Kapitel 6, Vers 33, ist für viele der Konfirmationsspruch drin oder der Trauvers. Das zu raten ist nicht schwer. Dort heißt es, die Kernaussage, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Dieser Vers ist zu meinem Lebensmotto geworden, weil er eben auch unser Trautext ist und er uns schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Die Bergpredigt gehört ja zu den bekanntesten Texten des Neuen Testaments, damit aber nicht unbedingt zu den meist praktiziertesten Texten. Das ist nämlich ein Unterschied und es geht heute um Sorgen und um Vertrauen und es geht um den Mammon, ein aramäischer Begriff. Es geht um den Luxus durchs Geld, es geht um das Geld und es geht um Gott und sein Reich und um die Frage, nach was wir trachten. Ich versuche es persönlich zu gestalten, wonach wir wirklich streben, was ist wirklich Ziel meines Lebens. Denn mit jedem Tag kommen wir ja einem Ziel entgegen, weil die Sanduhr immer läuft. Und was ist Ziel meines Lebens? Und zunächst einmal will ich jetzt einige Verse lesen aus Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 24. Matthäus Kapitel 6, 19 bis 24, dort heißt es, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Auge vermittelt dir das Licht. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen, oder dem einen wird er treu sein und den anderen wird er hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Und es geht jetzt noch weiter, das sind jetzt die Verse dann später zum zweiten Punkt. Deshalb sage ich euch, sorget euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Ihr seid aber viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Feldblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Ofen gesteckt wird, wenn Gott das so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn damit plagen sich die Menschen in dieser Welt. Soweit dieser Text. Hier geht es grundsätzlich darum, dass wir verschiedene Lebensweisen uns aneignen können und dass wir uns entscheiden sollen und entscheiden können, welcher dieser Lebensweisen wir zu unserer eigenen machen. Ein Leben voller Sorge oder ein Leben im Gottvertrauen. Ein Leben beherrscht vom Geld oder ein Leben unter der Herrschaft Gottes. Ein Leben im Drehen um uns selbst oder ein Leben für das Reich Gottes. Diese Möglichkeit will ich anhand von drei Punkten beleuchten. Mein erster Gedanke, Gott oder das Geld. Wonach trachten wir? Gott oder das Geld? Es braucht Geld in Gemeinden, wir haben es auch gehört, in großen christlichen Werken. Und das ist natürlich die Frage immer wieder in einem Missionswerk oder in einer Gemeinde oder in einer Familie, ob uns der sorgenvolle Blick unser Leben steuert auf das Bankkonto oder auf den Geldbeutel mit der Frage, reicht das Geld? Einmal in meinem Leben habe ich meine sichere Anstellung gekündigt und dann ging es für uns als Familie zu einem Werk, Campus für Christus, das von Spenden getragen wird und die Fragen kamen auf, wie finanzierst du jetzt deine Familie? Kannst du es eigentlich verantworten, von Spenden zu leben? Was kannst du tun, dass die Familie nicht leiden muss? Das waren existenzielle Fragen, damals für mich vor Jahrzehnten. Die drängten sich mir damals auf, wo ich im Rückblick aber sagen kann, manchmal war es knapp, aber es hat immer wieder gereicht. Wir haben nie Mangel gehabt und wir erlebten in diesen Jahren viele Überraschungen mit Gott, mit dem Vater im Himmel. Zum Beispiel hat uns jemand eine nagelneue Couchgarnitur geschenkt, aus Dankbarkeit Gott gegenüber, weil sie durch uns mit dem Glauben in Berührung kam. Und wir haben so gestaunt im Laufe der Jahre, wie Gott uns oft durchgeholfen hat in finanziellen Engpässen. Aber hier in diesen Versen warnt Jesus vor dem Reichtum, dem sogenannten ungerechten Mammon. Warum nennt Jesus das Geld einen ungerechten Mammon? Weil es Menschen blendet bzw. verführen kann, weil es zwischen uns und Gott stehen kann. Das Geld verspricht nämlich etwas. Es verspricht Sicherheit, es verspricht Sorglosigkeit, es verspricht Macht, Unabhängigkeit, es verspricht Freiheit, weil man sich Dinge leisten kann, die andere nicht haben. Das ist aber eine Falle oder ein Fehlziel, wenn man hinter dem Geld herjagt und wenn man nur danach trachtet. Es ist schon interessant, dass Paulus in der Aufzählung der Laster oder der Schwachstellen im Leben die Habsucht als Götzendienst bezeichnet. Unter den vielen Sünden bezeichnet Paulus in Kolosser 3,5 die Habsucht als Götzendienst. Warum ist das so? Weil das, was ich mir mit Geld erfüllen kann, ja nur zum Schein Sicherheit mir bietet. Geld besitzen befriedigt nur zum Schein meine Bedürfnisse. Denn Geld gibt letztlich keine Sicherheit und erfüllt auch nicht meine Lebenssehnsucht. Und deshalb steht das Geld und die Hoffnung, die ich damit verbinde, und der Glaube an Jesus Christus steht immer in Konkurrenz. So sagt Jesus auch knallhart in Vers 24, niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hinterhergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Das kann man nicht. Man kann nicht gleichzeitig dem Geld zugeneigt sein und sagen, Gott ist mein Alles und ihm zugeneigt sein. Man kann auch nicht Gewissheit haben wollen und sich gleichzeitig Gewissheit verschaffen wollen mit vielen Lebensversicherungen. Ich habe auch nichts gegen Lebensversicherung. Selbstverständlich leben wir in dieser Welt und müssen auch verantwortlich an unsere Nachkommen denken. Wir sollen klug mit dem Geld umgehen und darauf achten, dass es nie zur größten Wichtigkeit wird. Geld hat nämlich eine immense Anziehungskraft. Tausende Menschen sind gefangen in einer Spielsucht, weil sie immer wieder ihr bisschen Geld oder ihr Geld vermehren wollen. Die Frage an uns, an dich, wonach strebst du? Geld, Besitz, Materialismus oder Gott? Oder ist es was ganz anderes, dass ich die Anerkennung bei Menschen suche, dass ich danach trachte? Oder lebe ich für den Applaus der anderen? Oder lebe ich für meine Verwirklichung, für meine Selbstverwirklichung? Oder lebe ich schlussendlich dafür, dass Gott mich gebrauchen kann, dass ich nach ihm, nach seinem Reich trachte? Dass ich auch sagen kann, Herr, wenn du mich liebst und gebrauchst, dann soll es auch gut sein, auch wenn die anderen mich belächeln oder naiv bezeichnen. Aber ich will trotzdem nach deinem Willen leben, weil ich weiß, dass du in der Lage bist, für mich zu sorgen und weil ich auch weiß, dass das manchmal unbequem ist und dass ich dafür dann ausgelacht werde. Manchmal denke ich darüber nach, was ist denn eigentlich eine Bekehrung? Ich glaube, es gibt eine grundsätzliche Entscheidung, eine Bekehrung des Herzens, dass man sagt, Herr Jesus, mein ganzes Leben gehört dir, ich will dir nachfolgen, alles, was ich habe, gehört dir. Es gibt eine Bekehrung des Herzens, des Denkens und irgendwann gibt es auch eine Bekehrung des Geldbeutels, dass ich sagen kann, Herr, was da drin ist, das ist deins. Was auf meinem Bankkonto liegt, das gehört letztlich alles dir. Danke, dass ich das, was du mir anvertraut hast, dass ich das verwalten darf. Es ist ja schön, ich will es auch verantwortlich ausgeben. Und ich bin auch davon bereit zu geben, wo du zeigst, wohin ich es investieren soll. Es wird ja immer wieder abgekündigt, solche Möglichkeiten, was wir mit unserem Geld machen können. Aber dass wir für uns persönlich wirklich mal sagen, ich will nicht nur im Kopf bekehrt sein, ich will nicht nur von Bekehrung reden, sondern ich will, dass mein ganzes Leben, alles, was ich habe, mein ganzer Mensch mit meinem Geld, mit meinem Besitz, mit meinen Gaben, dass alles dir gehört und hingekehrt zu dir lebt. Dass wir uns im Leben quasi um Jesus drehen und nicht um das Geld. Denn wer nur fixiert auf das Geld hin lebt, der hat nämlich viele, viele Sorgen. Und damit bin ich beim zweiten Gedanken. Sorgen oder Gottvertrauen? Ich denke, wir kennen sie alle. Die Sorgen haben unterschiedliche Gesichter. Bei dem einen ist es die fehlende Gesundheit, bei dem anderen ist es die Beziehung, die nicht so richtig läuft, dass jemand nicht gerne nach Hause kommt, weil er immer im Clinch ist mit den Angehörigen. Sorgen kennen wir alle. Bei jemandem ist es wiederum das Geld, dass er sich sorgt, dass er überhaupt nicht über die Runden kommt. Und wiederum auch die Sorge, dass man nicht richtig angenommen wird von Menschen, Bei ganz anderen Situationen sind es berufliche Sorgen, weil man nie weiß, ob man als Nächster aus der Firma rausfliegt, ob das zu schaffen ist, dass man noch in dieser Firma bleiben kann. Und viele sorgen sich vor einem neuen Lebensabschnitt, vor diesen sogenannten Lebensübergängen. In diesem Herbst oder Spätsommer sind auch Kinder neu in den Kindergarten gekommen. Und dann haben wir es vorhin gehört, es sind Kinder eingeschult worden. Sorgen sind manchmal damit verbunden seitens der Eltern. Schafft es mein Kind, schafft es diesen Lebensabschnitt zu bewältigen als nächsten Schritt? Das erste Loslassen von den Eltern und auch die Eltern müssen loslassen und nicht nur die Kinder. Deshalb gibt es Sorgen manchmal auf beiden Seiten. Und in diese Situation hinein spricht Jesus Christus. Er sagt ja mehrmals, sorget euch nicht. Und er hat ein Wort gegeben, das er gegen dieses Wort Sorge setzt. Er sagt, euer Vater im Himmel, euer Vater im Himmel, der weiß. Und das hat Gott auch in der Geschichte bewiesen, dass er für sein Volk sorgt, immer wieder. Zum Beispiel unmittelbar, nachdem Gott sein Volk aus der Herrschaft Ägyptens ins neue Land hineingeführt hat. Sie ging ja trockenen Fußes durch das Rote Meer, weil Gott sie bewahrte. Sorgt er für sie? Es war nicht nur eine Rettung aus der Herrschaft des Pharaos, sondern es war gleich anschließend eine Versorgung Gottes. Warum? Weil Gott jeden Morgen, jeden Tag neu mit dem das Volk versorgte, mit dem Manna vom Himmel. Viele haben das schon mal gehört. Gott gibt dieses tägliche Brot, Manna vom Himmel. Es kam jeden Tag und es war für jeden Tag genug da. Sie mussten sich nicht für den nächsten Tag sorgen. Sie mussten auch nicht sammeln, weil das sowieso nicht gehalten hätte. Aber die israelitischen Väter und Mütter konnten ganz gelassen Gott vertrauen und ihren Kindern sagen, heute hat uns der Allmächtige versorgt und morgen wird er uns wieder versorgen. Gott ist so treu, er kümmert sich um sein Volk, er lässt das Volk nicht in der Wüste sterben und verdursten, sondern er war immer da und die sind alle satt geworden, auch als Jesus die 5000 Menschen versorgte mit 5 Broten und 2 Fischen. Es hat immer gereicht. Gott sagt quasi auch zu uns, in der Vergangenheit habe ich Israel durchgebracht, ich habe meine Jünger durchgebracht, ich habe meine Gemeinde durchgebracht in der Verfolgung, weil ich für euch sorge. Und deshalb will Jesus, dass das Wort Sorgen nicht unsere Gedanken und unser Leben dominiert. Und so ermutigt er uns auch mit den Worten, indem er sagt, schaut doch hin, schaut die Schöpfung an, schaut die Blumen an, schaut die Vögel an, guckt überall hin. Das sind alles Zeichen der Fürsorge Gottes, der großzügig hilft. Mach dir keine Sorgen, der Herr kleidet die Blumen wunderbar. Er kümmert sich darum, er sorgt für die Pflanzen, er sorgt dafür, dass an den Bäumen etwas Essbares wächst. Wenn du die Schöpfung bestaunst, dann denke daran, Gott macht das und er kümmert sich viel mehr um mich. Wir haben in diesem Urlaub oft am Bergsee die Schöpfung bestaunt, den schönen See, die Pflanzen, die Blumen. Es war einfach wunderschön, das alles auf sich wirken zu lassen und dann noch innerlich zu sagen, ich bin viel, viel mehr wert als das, was Gott hier alles geschaffen hat. Ihm als Mensch bin ich wertvoll. Ich bin nämlich kein Mensch zweiter Klasse. Ich bin sein Geschöpf. Ich bin kein Nebenprodukt. Ich bin nicht im Reagenzglas entstanden. Ich bin seine Schöpfung. Ich bin Teil seiner Schöpfung. Und ich bin sein Kind, angenommen an Christi Statt. Und wenn wir das wirklich in der Tiefe unseres Herzens sacken lassen und wenn der Heilige Geist uns das offenbart, dann braucht man sich echt keine Sorgen machen, weil Jesus sagt, ich ernähre die Vögel und ich werde auch euch ernähren, leiblich und geistlich. Er sagt, sorgt euch doch nicht, wie manche Heiden sich sorgen, wie die Ungläubigen sich Sorgen machen. Die zweite Lehre dann noch, wenn du das Reich Gottes gewinnen willst, wenn du zielgerichtet leben willst, dann schau nicht nach links und nach rechts oder überall hin, wo alles mögliche Problem sein könnte. Ja, die gibt es ja, sondern dann schau nach vorne. Er geht mit dir und er wird mit dir unterwegs sein. Zum Beispiel eine Statistik besagt, dass ca. 98% aller Dinge, um die wir uns Sorgen machen, passiert nicht wirklich. Ja, das ist ein Problem, dass wir sehr viel Energie damit verschwenden, dass wir uns Sorgen um alles Mögliche, von angefangen, soll ich einen Regenschirm mitnehmen oder nicht, oder soll ich was Helles anziehen oder was Dunkles. Wir machen uns manchmal so viele Sorgen um so Nebensächlichkeiten. Und das Drehen um die Sorgen hindert uns oftmals daran, zielgerichtet zu leben. Deshalb betont Jesus immer wieder, lebe bewusst im Heute. Es gibt aus meiner Sicht 2 Tage in der Woche, für die ich mir bewusst keine Sorgen machen muss. Die sollen frei sein von Ängsten und Sorgen. Zum Beispiel einer dieser Tage ist gestern, der ist vergangen und vorgestern. Den kann ich nicht mehr zurückholen, den kann ich nicht mehr durchleben. Der andere Tag, mit dem ich mich nicht beschäftigen muss, ist morgen mit allen seinen möglichen Sorgen. Somit bleibt mir nur das Heute. Jeder von uns mit kleinen Ausnahmen kann mit den Herausforderungen des heutigen Tages fertig werden. Jeder kann die Lasten eines Tages im Normalfall tragen. Also nicht die Schwierigkeiten des Heute treiben die Leute in die Depression, sondern die Gewissensbisse für die Sachen, für die Tage, die nicht mehr zu ändern sind. Das macht oft depressiv. Und der Schrecken, was morgen und übermorgen alles passieren könnte, das macht depressiv, dass man die zukünftigen Dinge auch nicht im Griff hat. Das macht manchmal Ängste. Deshalb sagt Jesus, ein jeder Tag hat seine eigene Sorge und euer Vater weiß, was ihr braucht. Und damit bin ich beim 3. Punkt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Andere Übersetzung. Ich habe hier eine moderne Übersetzung aus dem Buch von Roland Werner, der die Bibel übersetzt hat. Dort heißt der Vers 33, macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Dann wird Gott euch alles andere schenken. Ja, zielgerichtet leben heißt, dass ich lerne, auf dieses Ziel des Reiches Gottes zu schauen. Viele Missionswerke haben ihr Ziel, ihr Leitbild, ihr sogenanntes Credo, mit der sie ihre Existenz begründen. Mir gefällt die sogenannte Pariser Erklärung aus dem Jahr 1955 sehr gut, die der CVJM sich auf die Fahne geschrieben hat. Damals waren es ja nur junge Männer zusammen, die kamen aus der ganzen Welt nach Paris. Und die haben gefragt, was ist unsere Vision? Das haben die nach intensiver Arbeit dann formuliert. Und das Ergebnis liegt in Genf in einem Archiv. Es ist ja damals auf Französisch geschrieben worden. Und übersetzt heißt das Leitbild des CVM folgendermaßen: Der christliche Verein junger Männer bringt solche junge Männer zusammen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Gott anerkennen und gemeinsam danach trachten, das Reich ihres Meisters unter jungen Leuten auszubreiten. Also die Ausbreitung des Reiches Gottes. Danach sollen auch wir trachten. Was bedeutet das? Zunächst einmal strebt danach, dass sich Gottes gute Herrschaft zuerst in eurem Leben ausbreitet. Deshalb sage ich auch, das Geld, sagt die Bibel, ist untergeordnet. Gott soll über allem geordnet sein in unserem Leben, über allem stehen und in unserem Leben. Und Paulus konkretisiert das auch, was das Reich Gottes ist, was es sein könnte. In Römer Kapitel 14, Vers 17. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Doppelpunkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Danach sollen wir trachten. Ich glaube, was er sagen will, ist, guck doch dort, wo Friede herrscht, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es sich um das Reich Gottes handelt. Und wo Freude sich ausbreitet, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich im Gottesreich handelt. Weil Jesus unser Friede und unsere Freude ist. Leben wir mit Jesus Christus, werden wir ihm ähnlicher, dann wird sein Reich sichtbarer in unserem Leben, in einer Ehe, in einer Familie und in einer Gemeinde. Aber dort, wo Unfriede herrscht, da ist Gottes Reich nicht. Sich bekriegen in der Gemeinde entspricht ja nicht Gottes Vorstellung. Jemand hat mal gesagt, das klingt jetzt etwas sarkastisch, die Gemeinde ist die einzige Armee, die ihre verwundeten Leute manchmal selber abschießt. Ja, es gibt hin und wieder Verletzungen in Gemeinden, es gibt Ausgrenzung. Und wo das passiert, wird das Reich Gottes nicht vorangebracht. Wir sind alle mitverantwortlich, dass wir mit unserem Leben, mit dem, was Gott uns geschenkt hat, an Friede, Freude, an Gerechtigkeit, dass das Reich Gottes immer wieder gebaut wird in der Familie und in der Gemeinde. Deshalb sagt auch Jesus an anderer Stelle, wenn du eine Opfergabe bringen willst oder zum Abendmahl gehen willst und du weißt, da ist noch jemand sauer auf dich, dann klär doch zuerst einmal deine Beziehung, indem du das ansprichst, was am Fremden zwischen euch steht. Das heißt, versöhne dich mit dem Menschen, der mit dir im Clinch ist. Komm ins Reine mit Gott, mit dir und mit anderen Menschen, denn so viel an euch liegt. Habt doch Frieden mit jedermann. Frieden, Versöhnung, Gerechtigkeit, das sind alles Zeichen seines Reiches. Und danach sollen wir trachten. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen, schreibt Paulus. Und wenn wir einander als Schwestern und Brüder akzeptieren in der Gemeinde, wenn wir zueinander Ja sagen und beim Abendmahl ehrliche Gemeinschaft erleben als ein Zeichen, dass wir einander annehmen, auch wenn wir noch so unterschiedlich sind, auch wenn wir uns gegenseitig manchmal auf die Nerven gehen, das kann ja passieren, aber dann dennoch annehmen, da ist dann Gottes Reich. Als von Gott angenommene, als mit Gott Versöhnte, leben wir auch als Versöhnte miteinander. Wenn wir von Herzen an Jesus glauben und uns von ihm verändern lassen, dann bricht sein Friedensreich in uns an. Das, was sich alle Menschen nämlich zutiefst wünschen in dieser unruhigen Zeit, verwirklicht sich in der Gemeinde, der Friede Gottes. Er wird im tausendjährigen Friedensreich sowieso kommen und sichtbar werden. Aber als Jesus die Erde verlassen hat, hat er ihnen eine Botschaft hinterlassen. Meinen Frieden sende ich euch, gebe ich euch, sagt Jesus Christus zu sein. Das ist es, der Friede Gottes in unserem Herzen. Der Friede mit Gott und der Friede von Gott soll sich auswirken in der Gemeinde, in unseren Familien. Unser Leben beginnt mit ihm, dass er die Herrschaft hat. Und die Frage ist, wo verbreite ich Friede und wo handle ich im Sinne der Gerechtigkeit Gottes? Dazu gibt Jesus verschiedene Hinweise. Er sagt, wenn du jemandem ein Glas kühles Wasser gibst im Namen Gottes, das ist ein Zeichen des Reiches Gottes. Und das ist oft unscheinbar, wenn ihr die Gefangenen nicht vergesset und für sie betet, und für die Verfolgten betet, wenn ihr die Kranken besucht, wenn ihr die alten Menschen nicht abschreibt, wenn ihr die Armen unterstützt, wenn ihr die aufnehmt, das ist alles ein Zeichen des Reiches Gottes, in dem Sinne, dass auch Gerechtigkeit ein Stück weit zu Menschen, die bedürftig sind, hingetragen wird. Wenn ihr die Witwen versorgt, wenn ihr aufmunternde Worte habt für Menschen, die in eine Krise geraten sind, nach dem Reich Gottes trachten kann bedeuten, wir setzen uns ein für Flüchtlinge, für Menschen, die ins Abseits geraten sind. Es kann sein, der Besuch, das Gebet für jemanden, die Einladung an andere, die gerne auch mal wieder bei jemand an einem Tisch sitzen möchten, zum einen Tischgemeinschaft haben, Reich Gottes bauen. Reich Gottes bauen heißt auch sich in der Gemeinde um die Kinder kümmern, zukünftiges Reich Gottes. Manchmal müssen wir, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, auch unverstandene Wege gehen, weil wir die Dinge einfach anders sehen als Menschen mit anderen Wertvorstellungen. Wir schwimmen gegen den Strom. Wir werden nicht verstanden, weil wir uns an biblischen Maßstäben orientieren in Fragen des moralischen Lebens. Und wir leben kompromisslos, zum Beispiel ehrlich gegenüber dem Ehepartner, dem Finanzamt und dem Arbeitgeber. Und wir schwimmen gegen den Strom. Das gehört alles dazu nach dem Reich Gottes. Und wir handeln nicht nach dem Prinzip Rache, sondern wenn dir einer einen Schlag auf die rechte Wange gibt, dann halt ihm auch die andere hin. Mit anderen Worten, schlage nicht zurück, wenn dir einer übel mitspielt oder wenn dir einer dein Hemd nehmen will, dann gib ihm auch den Mantel. Lebe selbstlos. Das ist nach dem Reich Gottes trachten und daran arbeiten. Und zum Schlussgedanken, entfalte eigene Gaben. Gib letztlich das zurück, was Gott dir geschenkt hat an Gaben. Gott hat uns so reich beschenkt an natürlichen Gaben, an geistlichen Gaben. Und ich sollte wissen, was ich habe, womit ich dienen kann. Und das kann man am besten, wenn man herausfindet, wofür schlägt mein Herz, was ist meine Leidenschaft, wo will ich mich einbringen. Und da findet man dann Gaben heraus, die Gott geschenkt haben könnte. Und die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, ist ein Geschenk an meine Familie, an meine Gemeinde, letztlich für das Reich Gottes. Das kann sein von den praktischen Fähigkeiten, Musik machen, singen, Gastfreundschaft. Wofür schlägt mein Herz? Das ist dann das, wo Gott Gaben geschenkt haben könnte. Wir dürfen die praktischen Fähigkeiten nie unterschätzen, weil Gemeinderäume brauchen ja auch Pflege und Ordnung. Wenn das ordentlich und sauber ist, dann sind diese Räume und Connection drüben, das ist alles Visitenkarte für Gottes Reich. Die Besucher, das Erste, was die Gäste wahrnehmen, ist oftmals, wie sieht es hier aus, wie sehen die Toiletten. Wir können damit beitragen, dass das ordentlich und sauber gehalten wird, weil das ist alles Visitenkarte Gottes. Nicht nur die Räume, das aber auch, sondern auch, wie wir miteinander umgehen. Und daran wollen und dürfen wir mit beitragen, dass hier Gottes Reich gebaut wird. Wir dürfen eben nie vergessen, dass alles, was wir von Gott her haben, an Geld, an Fähigkeiten, was es auch ist, alles, es ist ein Segen Gottes. Es ist Gottes sichtbarer Segen, wenn wir gesund sind, wenn wir Geld haben, wenn wir unsere Gaben uns bewusst sind. Denn er ist unser Versorger. Und wenn Gott wollte, könnten wir über Nacht alles verlieren. Es könnte alles wertlos und nichtig sein. Gott könnte alles wegnehmen. Aber weil er unser Versorger ist und noch nicht aufgehört hat, sind wir als seine Kinder seine Verteiler. Machst du mit beim Verteilen dessen, was Gott dir geschenkt hat? Willst du mitmachen? Amen.